HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
Es ist gerade einmal 10 Jahre her, dass wir das allererste iPhone in der Hand hielten. Wie sehr hat sich seitdem die Welt der Kommunikation verändert? Viele können sich ein Leben ohne die kleinen digitalen Helfer nicht mehr vorstellen. Und die digitale Revolution erobert sich weiter still und heimlich weitere Bereiche unseres Lebens. Selbstfahrende Autos stehen abfahrbereit und auch in der Pflege wird uns in Zukunft statt eines menschlichen Pflegers ein Roboter begegnen. Haben wir eigentlich schon begriffen, was da in der neuen digitalen Welt auf uns zukommt? Wer entscheidet darüber, welche Aufgaben wir den Maschinen überlassen? Und wo werden die mit der Digitalisierung verbundenen ethischen Fragen beantwortet? Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Dr. Volker Jung ist Medienbischof der EKD und beschäftigt sich mit den Folgen der Digitalisierung. Die hr2-Kirchenredakteure Lothar Bauer-Ochse und Klaus Hofmeister sprechen mit Volker Jung über die digitale Revolution und die Frage, wie weit wir ihr ausgeliefert sind.
Herr Kirchenpräsident Jung, kürzlich gab es ein Jubiläum, das vielen klargemacht hat, wie rasant sich die digitale Welt entwickelt. Das iPhone feierte das 10-Jährige. Erst 10 Jahre gibt es also diesen kleinen Taschencomputer und diese Smartphones. Aber bei Jugendlichen hat man ja schon den Eindruck, das ist wie ein Körperteil. Also so selbstverständlich gehört es schon zum Alltag dazu. Wenn man zurückblickt, dann staunt man, wie stark sich allein dadurch schon unser Kommunikationsverhalten in der letzten kurzen Zeit verändert hat. Aber was wird erst in Zukunft sein? Haben wir eigentlich schon begriffen, was da in Sachen digitaler Revolution auf uns zukommt?
Ich glaube, nein, wir haben es nicht richtig begriffen, aber wir sind mittendrin und es ist ja nicht nur bei Jugendlichen so, dass das iPhone Bestandteil des täglichen Lebens ist. Das ist bei vielen Menschen, auch bei vielen älteren Menschen so. Und wenn man fragen würde, kannst du und willst du auf dein iPhone verzichten, dann würden schon manche sicher nachdenken und sagen, so einfach kann ich es mir nicht mehr wegdenken. Denn es hat ja ganz vieles an Möglichkeiten eröffnet, der Kommunikation, also WhatsApp in den Familien, aber auch Facebook-Nutzung ist etwas, was für viele, glaube ich, mittlerweile dazugehört. Aber auch sich über das iPhone zu informieren, über alltägliches Nachrichten, über das Wetter und sonst wie, ist ganz tief in den Alltag eingedrungen, ohne dass wir uns irgendwie bewusst dafür entschieden hätten. Es ist einfach passiert.
Viele denken vielleicht, ja, ich brauche das jetzt nicht, dieses iPhone oder diese ganze neue Technik, alles, was da so auf uns zukommt. Wie man so sagt, ich schaue einfach wenig Fernsehen, das interessiert mich nicht, ich komme auch ohne aus. Kann man sich aus dieser digitalen Revolution so ausklinken und sagen, das hat nichts mit mir zu tun?
Ich treffe schon immer wieder mal Leute, die sagen, ach, ich versuche da möglichst weg zu bleiben und versuche, mein Leben so zu gestalten, wie ich es will. Ich brauche mehr Ruhe und will mich nicht in diese Hektik hineintreiben lassen. Das ist schon so. Auf der anderen Seite spürt man auch zugleich, man ist bei bestimmten Prozessen schlichtweg abgekoppelt und abgehängt. Und das auf Dauer durchzuhalten, wird doch sehr schwer sein. Also die Digitalisierung setzt schon drauf, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und es ist ja auch bewusste Strategie, möglichst in das Leben von Menschen hineinzugehen und damit auch über die Kommunikationsbedürfnisse und auch die Belohnungen, die damit verbunden sind, möglichst präsent zu sein. Das ist eine Strategie von Google und Facebook, von den ganz Großen, aber auch von vielen anderen.
Was sind Sie denn selbst für ein Medientyp, Herr Jung? Spüren Sie diese Faszination, immer das neueste iPhone, einen guten Computer?
Ich würde mich selbst als jemand bezeichnen, der aufgeschlossen ist. Ich habe sehr früh, wenn man noch zurückblickt, also mir 1986 einen ersten Computer gekauft und dann angefangen damit meine Texte zu schreiben. Das war noch in so einer Zeit, wo man sich überlegt hat, wie will man da einsteigen, und habe dann manche Entwicklungen mitgemacht, bin nicht immer gleich aufs Neueste drauf gesprungen und versuche aber immer wieder auch Entwicklungen neu mitzugehen. Also ich nutze selbstverständlich ein iPhone, ich bin auch auf Facebook unterwegs und in der Familie sind wir mit WhatsApp miteinander verbunden. Das ist Standard.
Das ist Standard. Die digitale Zukunft ist längst angebrochen. Diskutiert wurden ja von diesen ganz neuen Welten in den letzten Monaten, Wochen eigentlich 2 Dinge. Einerseits das autonome Autofahren, also das Auto wird von einem Computer gesteuert. Im Grunde kann man sich während der Fahrt umdrehen und mit den Beifahrern auf dem Rücksitz sich unterhalten. Und das andere sind eben im Bereich der Pflege Roboter, die Essen bringen, die uns überwachen. Sie, Herr Jung, sind ja wie wir beiden Fragesteller hier so Mitte 50. Wird unsere Generation dann eigentlich schon ja, der Pflegeroboter aus dem Bett heben und mit uns kuscheln, wenn ja, er merkt, wir haben ein bisschen Zuwendung nötig?
Das ist nicht unwahrscheinlich. Spannend ist ja, dass wir in den letzten Jahren Veränderungen der Digitalisierung hauptsächlich im Kommunikationsbereich erlebt haben. Aber da passiert im Moment ja viel mehr. Gerade die besondere Entwicklung der technologischen Systeme, die über sogenannte künstliche Intelligenz gesteuert werden, und dazu gehören eben die Roboter, die nimmt zu und die wird den Alltag gravierend verändern. Selbstfahrende Fahrzeuge, da gibt es Prognosen, wo man sagt, die sind im Grunde genommen schon marktreif. Und bis 2025 werden wir diese selbstfahrenden Fahrzeuge haben, auch mitten in unserem Verkehr. Die Pflegeroboter, die sind bereits im Einsatz. Die können Hilfe leisten. Bei schwerer körperlicher Tätigkeit können sie mit Entlastung fürs Pflegepersonal sein. Ein weiterer Schritt wäre ja, wenn diese Roboter anfangen zu kommunizieren und dann einen Teil der menschlichen Kommunikation ersetzen. Da beschleichen einem auch schon andere Gefühle und man fragt, was passiert da eigentlich?
Ja, beunruhigt Sie das?
Zum Teil ja, weil ich schon denke, das ist etwas, was sehr gravierend auch ans Selbstwertgefühl von uns Menschen rührt, dass plötzlich Maschinen nicht nur maschinelle Tätigkeiten durchführen, sondern durch Maschinen Menschen ersetzt werden. Und wir im Grunde genommen uns klar machen müssen, wir werden selbst ersetzt oder können maschinell ersetzt werden. Und das ist die Seite, die es schwierig macht. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass es durchaus auch positive Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Ja, warum sollen denn Maschinen nicht Menschen helfen? Ich sag's nochmal so bei dem Pflegeroboter. Die körperlichen Tätigkeiten, die Pflegepersonal manchmal den Rücken kaputt machen. Warum dann nicht solche Assistenzsysteme? Oder wir haben es ja seit kurzem auch im Einsatz, dass die Postverteilung mit Hilfe von Robotern geschieht. Das heißt, die Postboten laufen neben den Robotern her. Die schwere Arbeit wird von der Maschine verrichtet. Das ist natürlich möglich. Und nochmal das Schwierige und die Frage, wo wir uns dann überlegen müssen, ob wir es wirklich wollen, ist, wenn wir in den Bereich des Austausches der Kommunikation hineingehen.
Geben Sie dafür nochmal ein Beispiel Austauschkommunikation. Das heißt, wir werden ersetzbar. Was haben Sie für ein Beispiel vor Augen, wo uns das mal auch klarer wird, was das bedeuten kann für den Alltag?
Ich stelle mir ein Pflegerobotersystem vor, das im Haushalt präsent ist und den zu pflegenden Menschen anspricht, am Morgen begrüßt und vielleicht dann auch irgendetwas Nettes, Schönes tut, was morgens möglich ist. Also ich sage mal, für Menschen, die es gewohnt sind, morgens ein Lied zu hören oder eine Losung zu lesen, das kann ein Roboter durchaus machen, das kann so ein solches System. Und man wird sich sicher an solche Kommunikation auch gewöhnen können. Wenn diese Kommunikation aber dann so gestaltet ist, dass Menschen von außen sagen, na, dann müssen wir gar nicht mehr hin. Unser Angehöriger ist ja von einem Roboter gut versorgt, also ein Besuch weniger oder gar keine Besuche mehr, dann wird es ja sehr kritisch und dann kommen wir in schwierige Fragen.
Und das ist keine Science Fiction, die Sie gerade vortragen.
Ich glaube, das ist keine Science Fiction. Ich bin jetzt kein Experte in all den Systemen, aber wenn man mit Menschen redet, die solche Systeme entwickeln und daran arbeiten, die beschreiben schon, dass Entwicklungen in diese Richtung gehen können. Und von daher ist es nichts, was so ganz utopisch ist.
In HR2 Kultur in der Sendung Nachgefragt, das aktuelle Gespräch, sind wir im Gespräch mit Volker Jung. Er ist Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und im Grunde EKD-Medienbischof. Die digitale Revolution, wie ausgeliefert sind wir, darüber sprechen wir. Es gibt ja einen Ort, dahin pilgern alle, die etwas wissen wollen über die neue digitale Welt. Das ist das Silicon Valley im Westen der USA. Dort sitzen die großen Konzerne, aber auch die kleinen Startups. Und man hat den Eindruck, das ist fast so ein mystischer Ort. Neue Unternehmenskulturen kann man da beobachten, modernste Büroarchitekturen, den digitalen Lebensstil. Da wird sie eben erfunden, die neue digitale Welt. Und Herr Jung, Sie sind ja kürzlich auch mit einer kleinen kirchlichen Delegation ins Silicon Valley gereist, um sich dort umzuschauen. Da sitzen ja auch die ganz Großen der Branche. Wie ist das eigentlich, wenn man da mit so einer kleinen Kirchendelegation ankommt? Wird man da überhaupt ernst genommen?
Ja, sehr.
Tatsächlich?
Ja, also wir hatten einen Besuch bei Facebook. Die waren exzellent auf uns vorbereitet.
Die wussten, die hatten ihre Daten ausgewertet.
Die war vermutlich auch das. Die wussten, mit wem sie da reden. Und sie wussten, da ist jetzt eine kirchliche Gruppe, die sich für Kommunikation interessiert, aber Digitalisierung im weiteren Sinn. Und die haben uns dann in einer Präsentation gezeigt, wie sie auch mit uns zusammenarbeiten können. Sie haben gesagt, wir als Facebook führen doch Menschen zusammen. Wir bringen Menschen zusammen, dass sie in einem beständigen Austausch miteinander sind. Und mit dem englischen Wort heißt es, wir machen Community Building, also wir bilden Gemeinschaft. Und das wollt ihr doch als Kirche auch. Lasst uns überlegen, wie wir das zusammentun können. Natürlich bieten sie sich damit an und für uns ist es auch eine Frage. Kann man und will man Facebook nutzen, etwa um kirchliche Botschaften gezielt an Menschen zu bringen? Was kann man natürlich ganz individuell tun, indem man von sich erzählt und auch Gedanken mitteilt? Man kann es aber auch strategisch tun. Und für diese letztere Lösung haben wir uns bisher als Kirche noch nicht richtig entschieden, aber wir denken natürlich drüber nach. Und ich glaube, wir müssen es schlichtweg tun, weil diese Kommunikationsmöglichkeiten zum Alltag ganz vieler Menschen gehören, die wir auch erreichen wollen.
Wir werden darauf nochmal eingehen, aber wie haben Sie dieses Selbstbewusstsein wahrgenommen, so nach dem Motto, hier spielt die Zukunft, wir machen das, wir schaffen eine neue Welt, wo die Menschen sich verstehen, wir bringen die Leute zusammen?
Also meine Eindrücke waren da sicher auch nur sehr begrenzt, wir waren ja nur sehr kurz da. Es kommt einem schon eine neue Welt entgegen. Einfach auch von bestimmten Grundsätzen des Arbeitens her. Dass Menschen sagen, lasst uns doch Neues probieren. Wir probieren Ideen aus. Wir probieren aus, wie wir Ideen umsetzen können. Das macht Facebook, das machen aber auch die vielen Startups. Und scheitern ist doch keine Schande. Wenn es mal schief geht, fragen wir uns, was haben wir gelernt? Und dann probieren wir was Neues. Das ist so eine ganz andere Grundhaltung, als wir sie an vielen Stellen, ich sag's mal hier in unserer Kultur, gewohnt sind. Scheitern gehört schlichtweg dazu, um sich weiterzuentwickeln. Das ist etwas, was einem sehr deutlich wird. Und dann ein zweiter Punkt, dass sehr schnell gefragt wird bei neuen Ideen, wie können wir Menschen helfen? Was ist nützlich? Was nutzt Menschen? Also eine Nutzerorientierung. Neue Produkte werden mit dem Gedanken entwickelt, wie können wir im Alltag von Menschen Nützliches tun? Und von daher begegnet einem eine Grundeinstellung, die vielleicht auch ein wenig naiv sagt, wir wollen doch Gutes tun.
Aber es ist natürlich auch vielleicht instrumentell, denn die Leute wollen ja auch Geld verdienen.
Selbstverständlich. Das heißt,
die Eingangsfrage, was nützt, ist ja immer überschattet von der Frage, was bringt am Ende Gewinn? Also insofern, haben Sie da nicht auch ein bisschen Skepsis entwickelt?
Natürlich. Es gilt auch da genau hinzuschauen. Für mich ist immer so ein Grundsatz, wenn ich was verstehen will, muss ich erstmal versuchen, auch den Geist zu begreifen, mit dem Menschen unterwegs sind. Und das ist da schon so ein sehr, sehr deutlich spürbar, wie eine solche Nutzerorientierung so funktioniert, dass man sagt, wenn wir was Nützliches tun, dann werden wir auch Geld verdienen. Und dann schließt sich der Kreis. Und natürlich ist das dann auch eine Spirale, die sich weiterdreht. Aber es begegnen zum Beispiel solche Sätze wie, die Zeit, in der man mit Geld verdient hat, ist vorbei. Wir verdienen Geld mit Nützlichem.
Ist das etwas, das Sie für Ihren Arbeitskontext, also auch für die Kultur, in der Sie sich bewegen, die kirchliche Kultur, sich vielleicht auch wünschen würden? Also zum Beispiel auch dieses Scheitern können und scheitern dürfen, das Experimentelle? Oder ist das auf einem ganz anderen Planeten angesiedelt?
Nein, ich gebe schon zu, das hat auch was Faszinierendes. Und ich finde, dass wir uns manchmal davon auch wirklich eine Scheibe abschneiden könnten. Das heißt, einfach etwas mutiger Dinge zu probieren. Wir neigen doch sehr dazu, im kirchlichen Zusammenhang, und wir sind als Kirche im Grunde genommen ja auch große Organisation und Behörde, doch große Konzepte zu entwickeln, auf Vollständigkeit zu gehen, bevor man etwas dann auf den Weg bringt. Dinge zu probieren, auszuprobieren und dabei vielleicht auch mal auf die Nase zu fallen, ist weniger Bestandteil unserer Kultur, ist aber eigentlich doch etwas, wo man Menschen auch zu Mut machen kann. Zugleich gilt es natürlich, das ist die andere Seite, das mache ich mir immer wieder bewusst, es hat auch einen großen Vorteil, nicht immer alles sofort anzuwenden, sondern auch wirklich mal einen Schritt zurückzutreten und sagen, wollen wir das denn wirklich? Und zwischen diesen beiden Polen, dem Versuchen und der gründlich-kritischen Reflexion, Da gilt es meines Erachtens, einen guten Weg zu finden.
Sie haben gerade so diesen Optimismus geschildert, gute, nützliche Dinge für die Menschen zu schaffen. Nun ist ja oft alles ambivalent. Gerade bei Facebook hat man ja auch gemerkt, es kann missbraucht werden. Stichwort Hass in sozialen Netzwerken. Haben Sie auch gespürt, so diese Verantwortung bei den Machern dort, drüber nachzudenken, was machen wir eigentlich, wie können wir es wirklich gut machen für die Zukunft? Oder sind Sie dann da gefragt, so als der, ja gewisserweise auch Wertevermittler aus der alten Welt?
Ich glaube, dass Diskussionen gefragt sind. Und da braucht es Menschen, die auch, ich sag mal, so etwas wie kirchliche Werte einbringen. Ich will es mal nicht auf kirchliche Werte allein beschränken, sondern es geht um Grundfragen des Menschseins. Was macht denn unser Menschsein eigentlich aus? Wollen wir als Menschen uns auch Pausen gönnen? Und wollen wir uns als Menschen wirklich in allem von Maschinen abhängig machen? Wollen wir uns permanent ausliefern? Wollen wir permanent online sein? Ist das wirklich Menschsein? Und diese Fragen muss man natürlich stellen, sonst besteht die Gefahr, dass diese Maschinen einem letztlich überrollen. Und da ist in der Tat, ich sage mal, nicht sehr viel kritisches Bewusstsein zu spüren. Da ist schon die Grundorientierung, wir sind auf einem guten Weg. Und die kritische Rückfrage ist eher etwas, was auch mal zurückgestellt wird.
Herr Jung, Sie haben eben jetzt gesagt, es ist eine Entwicklung, von der wir überrollt werden könnten. Und Sie haben schon einige dieser ethischen Fragen gestellt, die für Sie auch vordringlich sind. Die Frage nach dem, was das Menschenbild ist, das wir oder das Sie haben möchten. Aber wer entscheidet denn eigentlich, was von all dem wir wollen und was auch für eine Gesellschaft vielleicht schädlich ist? Wo ist im Moment der Wille? Wo artikuliert sich der Wille über das, was auf uns zukommt, ob wir das wirklich wollen?
Im Moment entscheidet es der Konsum. Und das ist genau der kritische Punkt. Wenn der Konsum entscheidet und ausschließlich entscheidet, dann werden sich Dinge einfach realisieren, sobald Menschen es wollen und es bezahlbar ist. Da sind dann auch Dinge möglich, die wir so vielleicht wirklich nicht wollen. Deshalb braucht es Diskussionen. Wir müssen genau beobachten, was nicht nur im Internet geschieht, sondern auch was mit den Entwicklungen über die Systeme der künstlichen Intelligenz auf uns zukommt, was das für unseren Arbeitsmarkt bedeutet, wie wir die Übergänge gestalten wollen. Es werden ja Arbeitsplätze wegfallen. Menschen müssen was anderes tun. Das sind große gesellschaftliche Veränderungen, die sich da abzeichnen und die zum Teil schon im Gang sind. Und da besteht die Frage, lassen wir den Konsum entscheiden oder versuchen wir eine politische Gestaltung hinzubekommen? Und ich plädiere natürlich sehr dafür, dass wir aufmerksamer werden und auch politische Gestaltung in diesen grundlegenden Veränderungsprozessen nicht aufgeben, sondern dass wir diese wieder zurückgewinnen.
Aber da findet ja eine ungeheure schnelle technologische Entwicklung statt, die geheim bleibt. Man sieht das ja bei jedem neuen iPhone. Bis zur letzten Stunde wird gerätselt, was kommt. Die Fantasien schießen ins Kraut. Und die Politik hinkt ja eigentlich immer hinterher mit ihren Regelungen zu sozialen Netzwerken, zur Kommunikation. Das wird bei der künstlichen Intelligenz nicht anders sein. Wo sind die Orte, die Foren, wo so etwas passiert?
Ja, interessanterweise ist es ja so, dass einem im Silicon Valley eine große Offenheit begegnet. Nicht an allen Stellen, aber die Unternehmen sind bereit, über sehr vieles zu reden. Auch wenn sie mit Journalisten reden, die im Silicon Valley unterwegs sind, sagen, die laden uns regelmäßig ein, die informieren uns. Das ist nicht so, dass dahinter abgeschotteten Mauern und Stacheldrahtzäunen geheime Entwicklungen vorangebracht werden, sondern es geschieht ja schon sehr kommunikativ. Und das müssen wir im Grunde genommen aufgreifen. Und müssen viel stärker auch in den Dialog mit den Unternehmen gehen, um solche Prozesse wenigstens im Ansatz steuern zu können. Sie erleben mich da sicher auch mit völligen Ambivalenzen. Ich bin mir nicht sicher, wie das wirklich gelingen kann. Ich merke nur, dass wir uns nicht völlig ausliefern dürfen und dass es solche Diskussionen einfach braucht. Das heißt aber auch viel mehr Aufmerksamkeit, auch viel mehr kritisches Nutzerverhalten. Wir müssen schlichtweg drüber nachdenken, was mit unseren Daten passiert, ob wir uns komplett ausliefern wollen. Das ist die andere Seite. Das findet man vermutlich aber auch nur heraus, indem man Dinge probiert und zugleich Prozesse der Diskussion und Reflexion einschaltet.
Es ist ja eine Problematik dieser Entwicklung sicherlich, dass es eine globale Entwicklung ist. Also Technologie wird global vertreten und es ist so, dass wir natürlich gewohnt sind, regional landesbezogen, nationenbezogen zu handeln, politisch zu handeln. Im Grunde ist der Zuschnitt der Politik überhaupt noch nicht der neuen Situation entsprechend.
Das ist so. Auch die Weiterentwicklung unserer politischen Entscheidungsprozesse ist ja mit der Digitalisierung auf die Tagesordnung gesetzt. Viel mehr Menschen können sich über Dinge informieren. Es wäre auch möglich, Prozesse mit sehr viel mehr Rückmeldung zu organisieren. Das passiert im Moment nicht. Genau das ist eine der großen Herausforderungen. Wie können wir auch die neuen digitalen Möglichkeiten nutzen zur Weiterentwicklung unserer politischen Diskussionen und Entscheidungsprozesse? Ich selbst habe da noch keine Lösung, sehe nur, dass die Gedanken in diese Richtung gehen müssen und wir alle Anstrengungen darauf verwenden sollten, da auch wirklich wieder Gestalter zu werden.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Jung, lässt sich dieser Prozess der Entwicklung auch im Bereich der künstlichen Intelligenz gar nicht aufhalten. Haben Sie schon mal Angst gehabt, dass wir da tatsächlich irgendwann den Maschinen ausgeliefert sind?
Klar. Also es gibt ja da wunderbare Sätze. Einer der Väter der künstlichen Intelligenz, Marvin Minsky, wurde mal gefragt, wie wird es denn sein, wenn die Maschinen uns übernehmen? Und da hat er gesagt, naja, wenn wir Glück haben, werden sie uns wie Haustiere behandeln. Das ist natürlich so etwas,
keine schöne Vorstellung.
Das ist, wo man so zusammenzucken muss. Und sollte das wirklich so werden, ist das wirklich die Welt, der wir entgegengehen? Nun wird das sehr unterschiedlich eingeschätzt. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, na, das ist Science Fiction, das sind Theorien, die überspannen jetzt. Und es gibt andere, die sagen, nein, die Entwicklung wird viel langsamer sein. Es wird schon so sein, dass die klare Differenz von Mensch und Maschine erhalten bleibt, dass Menschen immer Maschinen kontrollieren. Aber allein, dass solche Diskussionen geführt werden, muss einem ja aufmerksam machen. Und auch da sage ich für mich selber, bin viel zu wenig Experte, um das abschließend beurteilen zu können. Aber es gibt ja doch Entwicklungen, wo deutlich wird oder wo bereits Wege begangen werden, die menschliche Schwäche durch die Verbindung mit Maschinen ersetzen. Also, wenn die Systeme der künstlichen Intelligenz so leistungsfähig werden, dass wir nicht mehr nachvollziehen, was da geschieht, müssen wir uns selbst wieder Maschinen bedienen, um diese Prozesse nachvollziehen zu können. Das ist dann eine Dimension, wo wir sicher gefragt sind, was will man da? Und gibt es da vielleicht auch Grenzen? Wie kann dieses garantiert werden, dass Menschen nach wie vor über Maschinen bestimmen? Aber auch mit solchen Entwicklungen, das ist die andere Seite, sind ja Hoffnungen verbunden. Also die Medizin setzt große Hoffnungen in die Verbindung von Mensch und Maschine. Denken Sie etwa an Querschnittslähmungen, wo Menschen darauf hoffen, durch die Übertragung von Hirnströmen auch wieder bewegungsfähig zu werden. An solchen Dingen wird gearbeitet und es verbinden sich Hoffnungen, aber auch ein wirkliches Erschrecken über die Möglichkeiten mit diesen Entwicklungen.
Kommen wir nochmal zu dem Bereich Kirche und diese Entwicklung. Sie haben es schon angesprochen, Herr Jung, das große Geschäftsmodell in der digitalen Welt sind ja Daten durchaus. Darum geht es, Daten sammeln, Daten auswerten und die Informationen daraus dann vielleicht auch zu Geld machen. Die Kirchen könnten ja auch noch viel mehr Daten sammeln über ihre Mitglieder.
Wir sind da sehr zurückhaltend und ich bin auch froh, dass wir da sehr zurückhaltend sind. Natürlich wäre es gut und auch wünschenswert, wenn Kirchenmitglieder das einwilligen, dass man etwa per E-Mail Kontakt Informationen geben könnte oder die anderen Möglichkeiten der sozialen Medien nutzt. Das ist ein Bereich, den ich mir auch als entwicklungsfähig vorstelle. Etwas anderes ist, ob man dann mit den großen Konzernen zusammenarbeitet und sich von dort Daten übertragen lässt. Da, meine ich, ist eine rote Linie.
Aber es gibt ja so ein Geschäftsmodell, was manche machen, sagen sie, sie haben einen 40-Jährigen in ihrer Gemeinde, der nie zum Gottesdienst kommt, aber sie wissen, er hat eine pflegedürftige Mutter, er hat vielleicht auch einen pubertierenden Sohn, der ihm Schwierigkeiten macht und er hat sich jetzt gerade im Internet nach Wellnessangeboten umgeschaut. Dem könnten sie ja ein Gesprächsangebot machen.
Ja, das sind so die Gedanken und Überlegungen, wie kann man dann gezielt diese Daten nutzen. Ich setze da sehr drauf, dass es so etwas wie eine informationelle Selbstbestimmung wirklich weitergeben muss, dass Menschen selbst entscheiden, wie ihre Daten weitergegeben werden und wie sie genutzt werden. Ich weiß, das ist an vielen Stellen bereits durchbrochen, aber da denke ich, ist gerade für uns als Kirche eine große Vorsicht und Zurückhaltung geboten, weil wir uns Menschen nicht aufdrängen wollen, sondern auf eine freie Beteiligung setzen, die freie Entscheidungen beinhaltet. Und deswegen bin ich bei diesem Bereich der Datennutzung außerordentlich kritisch.
Aber besteht dann nicht auch die Gefahr, dass sie irgendwie auch im Datenstrom sozusagen ganz weit hinten landen und dann auch gegenüber den vielen, vielen anderen Angeboten, die es im Netz gibt, als der klassische, als der traditionelle Sinnanbieter im Grunde immer mehr marginalisiert werden?
Die Gefahr wird von manchen so gesehen und beschrieben. Ich glaube aber, dass es umgekehrt auch Institutionen braucht, die ganz bewusst diesen Weg gehen und sich nicht allen Möglichkeiten öffnen und anschließen. Das bedeutet nicht, dass man damit rückständig umgeht, sondern dass man bewusst auswählt und kritisch ist und die Möglichkeiten nutzt, die dann auch den eigenen Grundsätzen entsprechen.
Das heißt, es könnte vielleicht auch sein, dass der klassische analoge Gottesdienst mal zum Renner wird, wo das Handy keine Rolle spielt, wo man mal auftanken kann und das Handy wird draußen eingesammelt zum Auftanken.
Ich bin der festen Überzeugung, dass das so sein wird. Und dass Menschen auch genau diese Momente der Ruhe vielleicht sogar verstärkt suchen werden. Was uns aber nicht davon abhalten sollte, auch andere Angebote zu entwickeln für Menschen, die anderes brauchen. Das genau wird die Kunst sein, das eine nicht durch das andere zu ersetzen, sondern einen guten Weg zu finden, der das miteinander verbindet.
Herr Jung, danke schön für das Gespräch.
Ich danke auch.
Nachgefragt. Lothar Bauerochse und Klaus Hofmeister im Gespräch mit dem hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Dr. Volker Jung, dem Medienbischof der EKD.